Der Predigttext für heute steht in Markus 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber sprach zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ja, drei Frauen gehen zum Grab, um Jesu Leichnam zu salben. Das war ein Ausdruck von Mut und Kühnheit, da er in der Gesellschaft als ein Übeltäter, Gotteslästerer, Staatsfeind und Volksverräter galt. Die Frauen waren überzeugt, dass Jesus tot war. Und sie waren von Liebe motiviert, um Jesus diesen letzten Dienst zu erweisen. Und dann erlebten sie ein Wunder und kamen dem Leben auf die Spur. Den Tod besiegt. Der erste Gedanke, den ich habe: Überzeugung. Nachdem Jesus gekreuzigt worden und der Sabbat vorüber war, kauften diese drei Frauen Gewürze. Ihr Plan war es, zu dem Felsengrab zu gehen und seinen Leichnam zu salben. Sie waren überzeugt, dass Jesus gestorben war. Eine mögliche Auferstehung kam ihnen nicht in den Sinn. Und daher kauften sie auch keine Blumen, um zu feiern, sondern Gewürze, um die Salbung des Leichnams vorzunehmen. Sie kam mit einer klaren Absicht aufgrund einer festen Überzeugung: Jesus ist tot. Ne? Und wenn wir uns den Bericht von Markus über die Kreuzigung anschauen, diese drei Frauen waren Augenzeugen. Markus 15, 40, 41. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu, unter ihnen war auch Maria Magdalena, Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt und ihm gedient hat. Also fast alle männlichen Jünger, außer Johannes, waren getürmt, ne, waren verschwunden. Diese drei Frauen blieben bei Jesus und sahen mit eigenen Augen, wie er am Kreuz starb. Und wenn wir Vers 47 noch dazu nehmen, sie waren auch dabei, als Jesus in das Grab gelegt wurde. Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Und das untermauerte ihre Überzeugung, dass Jesus tot war. Sie gingen zum Friedhof, weil auf dem Friedhof die Toten sind. Und Lukas 24, Vers 5 berichtet, dass der Engel, der Maria Magdalena, Maria und Salome am Grab trafen, folgende Frage stellte: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Also wir wissen nicht, was die Frauen in diesem Moment gesagt haben. Lukas geht nicht näher darauf ein, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihre Antwort ungefähr so lautete: Wir sind nicht hier, um den Lebenden bei den Toten zu suchen. Wir sind hier, um den Toten bei den Toten zu suchen. Jesus ist tot. Wir waren doch alle dabei. Wir wissen das doch. Warum glaubst du, bringen wir diese Gewürze mit? Wir wollen ihm die letzte Ehre erweisen. Also dieser Bericht über die Frauen am Kreuz bei der Grablegung und der geplanten Salbung zeigt uns, Jesus Christus war wirklich gestorben. Es war keine Fabel, keine ausgedachte Geschichte von Leuten, die eine Religion erfinden wollten. Jesus war auch nicht scheintot. Der Sperrstich in die Seite spricht dagegen, sondern wir sehen hier drei Augenzeugen, die fest davon überzeugt waren, dass Jesus wirklich tot war. Warum ist das so wichtig? Die Auferstehung Jesu steht im Zentrum des christlichen Glaubens. Denn wenn Menschen erkennen, dass er wirklich gestorben und von den Toten auferstand, bleibt ihr Leben nicht mehr, wie es war. Christentum ohne Auferstehung ist religiöser Betrieb, wie jede andere Religion auch. Ist Institution, die sich selbst verwaltet. Nee, das sehen wir in unseren Tagen sehr deutlich. Sondern die Auferstehung Jesu ist untrennbar mit dem Glauben verbunden. Die Frauen waren überzeugt, Jesus ist wirklich tot. Und dann wurden sie überzeugt, dass er wirklich auferstanden ist. Der zweite Gedanke, Hingabe des Lebens, Liebe. Was veranlasste die drei Frauen, sich am frühen Sonntagmorgen auf den Weg zum Grab zu machen, um den Leichnam Jesu zu salben? Ne, aus unserer heutigen Sicht, 2000 Jahre später, macht der Besuch auf dem Friedhof keine große Bedeutung haben. Ne, was ist denn schon dabei, zu einem Grab zu gehen? Aber wir sollten uns in die damalige Situation nochmal hineinversetzen. Nochmal, Jesus war nicht irgendeiner, sondern in den Augen der Gesellschaft war er ein Verbrecher. Er war ein Gotteslästerer, er war ein Aufführer und er hatte den Tod verdient. Und somit gehörte er zur untersten Kategorie der Menschheit. Ja, der Tod am Kreuz bedeutete die größte Erniedrigung, Schmach und Fluch. In 5. Mose spricht die Bibel, verflucht ist der, der am Holz hängt. Das war Jesus. Aber nicht nur Jesus selbst, sondern auch seine Nachfolger erlebten Bedrängnis. Das zeigt uns auch die Kirchengeschichte. Daher braucht er es besonderen Mut, sich zu dem zu stellen, der von der Menschheit verachtet war. Der Weg der Frauen zum Grab zeugte von Kühnheit, während sich die männlichen Jünger irgendwo versteckten und vor Furcht zitterten, gingen diese Frauen zum Friedhof, ungeachtet aller möglichen Konsequenzen. Mutig und voller Glauben machten sie sich auf den Weg, koste es, was es wolle. Da kommt so die Frage auf, warum setzen sich die Frauen einer so brisanten Situation aus? Was war ihre Motivation? Ja, die drei hatten eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und deshalb waren sie bereit, alle Risiken auf sich zu nehmen. Trotz aller Widerstände wurden die Frauen von einer besonderen Hingabe zu ihrem Herrn angetrieben. Sie hatten erfahren, wie Jesus ihr Leben veränderte. Inmitten ihrer Hoffnungslosigkeit schenkte er Hoffnung. Da, wo ihre Sünde sie bei Name erdrückte, schenkte er Vergebung. Da, wo Depressionen sie beherrschten, nahm er den Schleier von ihren Seelen. Ja, verstehen wir, der christliche Glaube ist keine Theologie, die fernab vom Einleben des Einzelnen stattfindet, sondern der christliche Glaube ist die persönliche Beziehung mit Jesus Christus in seinem Wort. Sonst kannst du den Glauben irgendwo hinschießen. Die Liebe, die Hingabe des Lebens an Gott ist notwendig. Das meine ich nicht als eine symbolische Tat, sondern buchstäblich. Hier geht es nicht um Gefühle, sondern um Hingabe meines Lebens an Jesus Christus, der mir das wirkliche Leben geschenkt hat. Und um die Frage, wie weit darf Jesus über mein Leben verfügen? Ne, das ist leicht gesagt. Gebe mein Leben an Jesus und wenn dann Tage kommen, die mir nicht gefallen, dann knurre ich und murre ich und bin völlig unzufrieden, vielleicht sogar frustriert, dass Jesus mir das Leben so schwer macht. Wir würden viel besser mit diesen Sachen umgehen können, wenn wir wirklich das machen, mein Leben gehört Jesus auf Gedeih und Verderb. Bis zum Tod gehört mein Leben Jesus. Wie kann ich in der Liebe wachsen? Indem ich in meinem Christsein immer neu erfahre, was die Sünderin aus dem Lukas-Evangelium erfahren hat. Wem viel vergeben ist, der erweist viel Liebe. Das bedeutet, wir wachsen in unserer Liebe zu Jesus, wenn wir uns immer mehr unserer Unzulänglichkeit, Schwachheit, unserer Sünde bewusst werden. Je mehr wir verstehen, dass wir nicht der Heiligkeit Gottes genügen, desto mehr erkennen wir, wie groß seine Tat in Jesus Christus ist. Er liebt uns trotz aller unserer Sünde, er vergibt uns. Das ist Evangelium. Und diese gute Nachricht vom Sieg Jesu bewirkt in uns eine immer tiefere Liebe zu Gott, ein Wachstumsprozess. Und da muss ich nicht Liebe üben, sondern kriege ich Liebe geschenkt, als Frucht des Geistes. Eine schwache Wahrnehmung unserer Sünde wird immer eine schwache Wertschätzung der Erlösung bringen. Und Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Und ich werde die persönliche Gemeinschaft mit ihm erleben. Er wird zu mir sprechen, mich ermahnen, trösten durch sein Wort und auch in den Tälern des Lebens an meiner Seite sein. Und dann stelle ich fest, ich bin nicht nur gerettet, sondern auch heilig, gerecht und vollkommen in Jesu Augen. Dritte Wunder. Das Grab, zu dem sie gingen, war anders als unsere Gräber. Jesus wurde nicht in einem Sarg in die Erde herabgelassen, sondern in ein Felsengrab gelegt, das mit einem schweren Stein versperrt wurde. Sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Grab, von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, der Stein war weg. Er war nämlich sehr groß. Der Stein war weggerollt. Das Grab wurde von Gott geöffnet. Und jetzt sage ich mal einen ganz steilen Satz. Nicht, damit Jesus herauskommen konnte. In sein Auferstehungsleib war er in der Lage, durch geschlossene Türen zu gehen. Können wir in Johannes 20 nachlesen. Sondern, damit die Frauen und später die Jünger in das Grab hineingehen konnten, um sich zu überzeugen, dass es wirklich leer war. Das war ein Wunder. Der riesige Stein war beiseite geschoben. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Also hier sehen wir ein weiteres Wunder, denn in dem Grab war ein Engel. In besonderen Momenten der Heilsgeschichte sind in der Bibel meist auch Engel dabei. Zum Beispiel im Garten Eden, bei der Gesetzgebung am Berg Sinai, bei der Geburt Jesu, bei der Versuchung Jesu in der Wüste und in Gethsemane, kurz vor seiner Festnahme, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und auch bei der Himmelfahrt. Was schaute dann in den Himmel? Auch im Alten Testament haben wir es immer wieder mit Engeln zu tun. Zum Beispiel in 2. Könige 19,35. Erschlug der Engel des Herrn 185.000 Assyrer. Ja, kein Wunder, dass die Frauen zutiefst erschraken. Das Grab war leer und Engel war da. Das bedeutete, dass es sich hier um einen ganz zentralen Moment in der Heilsgeschichte handelte. Die Geburt Jesu war so ein Augenblick, auch sein Tod und die Himmelfahrt. Ebenso wird seine Wiederkunft von Engeln begleitet werden. Auch hier bei der Auferstehung war ein Engel anwesend. Dadurch wird klar, dass Jesus auf übernatürliche Weise in diese Welt kam, dass er in übernatürliche Kämpfe verwickelt und dass er mehr als nur Fleisch und Blut war. Nämlich wahrhaftig der Sohn des lebendigen Gottes. Er war nicht irgendein religiöser Lehrer, so ein Guru, sondern der Herr der Herrlichkeit, König aller Könige. Und Gott sorgte dafür, dass der Stein vor dem Grab zur Seite gerollt war. Er weckte Jesus Christus von den Toten auf und sandte einen Engel, um es deutlich zu machen. Ey Leute, hier passiert etwas Bedeutsames, ein Wunder. Es ist entscheidend, dass wir diesen Berichten glauben und ihnen vertrauen. Denn die Bibel sagt, dass Jesus um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Römer 4,25. Das vierte, Leben. Manche Zeitgenossen sagen, ja, seit der Auferstehung sind ja mehr als 2000 Jahre vergangen. Warum macht die Christen so ein Brimborium darum? Was hat das denn konkret mit meinem Leben zu tun? Ne, für manche ist die Auferstehung wie der Besuch in einem Steinzeitmuseum. Sehr interessant, aber nicht entscheidend. Die ausgestellten Stücke haben keinen Einfluss auf unser alltägliches Leben. Ist es mit der Auferstehung Jesu nicht genauso? Ist sie nicht nur etwas für religiös Interessierte, aber eigentlich bedeutungslos? Da hält man sich ja lieber an den Osterhasen, an die Ostereier und was sonst so alle gibt. Nein, die Tatsache ist, dass die Auferstehung etwas mit jedem von uns zu tun hat. Denn es gibt in unserem Leben etwas, das auf jeden von uns zukommt. Der Tod. Von dem Moment unseres ersten Atemzuges an nähern wir uns unserem Ende. Eins ist sicher, nicht Allianz, der Tod wird kommen. Und bei vielen Menschen erzeugt dieser Gedanke Angst und Furcht. Und deswegen wird das Thema gern beiseite geschoben. Doch weil es uns alle betrifft, ist es wert, die Frage zu stellen. Gibt es jemanden, der den Tod besiegt hat? Und wenn es jemanden gibt, hat auch dieser einen Weg für mich, den Tod zu besiegen? Das ist eine wichtige Frage, die wir nie vergessen sollen. In der Bibel lesen wir, dass es jemanden gibt, Jesus Christus. Nun erwartet Gott eine Antwort von uns. Seine Einladung lautet, komm zu mir, Seine Bedingung lautet Tu Buße. Damit meint die Bibel nicht büßen, sondern Jesus sagt, verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Gib mir dein Leben, das du selbst verwaltet hast, und glaube. Seine Warnung lautet, wenn du nicht glaubst, wirst du in deinen Sünden sterben. Um Antwort wird gebeten. Ja, das Markus-Evangelium ist ja keine Biografie von Jesus, keine spannende Geschichte zur Unterhaltung. Es ist dazu da, dass wir Glauben und Leben in seinem Namen finden. Was bedeutet denn Glauben? Gott schenkt mir die Erkenntnis, dass ich nicht seinen Maßstäben genügen kann, und bietet mir seine Hilfe an. Er schenkt mir die Gewissheit, dass ich mein ganzes Vertrauen auf die Tatsache setzen kann, dass Jesus für meine Schuld und Sünde am Kreuz bezahlt hat, dass er auferstanden ist und dass bei ihm viel Vergebung ist. Das ist die Grundlage einer persönlichen Beziehung zwischen mir und Gott. Es geht hier um einen Rechtsakt, nicht um Herzschmerzgefühle. Da ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Weil ich große Schwierigkeiten habe, dieses Heilsangebot anzunehmen, damit zu leben, schaut mal, da schenkt mir Gott noch den Glauben. Was ich für unmöglich halte, schenkt mir Gott, dass ich glauben kann. Was glaubst du? Was glaubst du? Das ist die große Frage an uns. Glaubst du von Ferne? Nichts Genaues weiß man nicht. Oder glaubst du von Herzen? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Am Ende aller Zeit, sag mir, es bleibt. Sag mir, woran glaubst du? Am Ende aller Zeit, nur einer bleibt. Amen. Ich bete, ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese grandiose Tat am Ostermorgen. Das Grab ist leer. Und die Frauen und die Jünger stehen staunend da und können es nicht packen. Und oft stehen wir auch staunend da und fragen uns, ist das wirklich so? Ist das die Wahrheit? Und ich danke dir, dass dein Wort uns sagt, du bist auferstanden, weil bei dir viel Vergebung ist. Die Auferstehung ist das Zeugnis, dass dein Leiden, dein Sterben nicht wertlos war, sondern dass der Vater im Himmel es angenommen hat. Danke. Danke, dass du zu jedem Einzelnen von uns kommst, dass du zu uns sprichst und dass du uns einlädst. Ja, mag sein, dass wir es nicht verstehen, aber ich danke dir, Herr, dass du dein Wort in uns lebendig machst, dass du uns hilfst, es zu verstehen. Danke für diese Wohltat des Lebens, die du uns schenkst. Und dass wir auch ins Sterben hineingehen dürfen, weil deine Hand uns festhält. Amen.